Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag. Based on a true story. Geschichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Die Kinogeschichte ist voll davon.
Who are you?
Tell the truth. Tell the truth.
Please tell me what's going on here.
Our group of friends has been playing the same game of tag for 30 years.
No proof was presented today because there simply isn't any.
Vous avez des références?
Certificat d'aptitude.
Expérience professionnelle avec un BTS.
En alternance à l'Institut Bayer.
Deux heures, j'attends là, vas-y, non.
Nach einer wahren Begebenheit, kaum ein Satz verspricht mehr und hält zugleich so wenig eindeutig ein. Ob Biopic, True Crime oder Bestseller-Verfilmung, immer häufiger greifen Filme auf reale Stoffe zurück, nicht zuletzt, weil sie Sicherheit im unsicheren Markt versprechen. Doch was passiert mit der Wahrheit, wenn sie zur Dramaturgie wird? Wir schauen genauer hin in dieser Sendung. Gleich ist eine der großen Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum zu Gast, bekannt vom Theater, vom Film oder als Tatortkommissarin Paula Ringelhahn, Dagmar Manzel. Plötzlich steht ein Mann bei Hanne vor der Tür, den sie längst verabschiedet hatte, Kurt. Hannes jetziger Ehemann Bernd ist verwirrt.
Hanne, wer ist das?
Das ist Kurt. Kurt, mein Ex-Mann. Er denkt, dass wir noch beide verheiratet sind.
Schnell stellt sich heraus, dass Hannes Ex-Mann Kurt an Alzheimer leidet. Das ist die Ausgangslage von Der verlorene Mann, dem Kinodebüt von Welf Reinhardt. Der verlorene Mann erzählt mit leisem Humor und viel Empathie davon, wie das Leben von Hanne und Bernd aus der Balance gerät. Er erzählt von Verantwortung, Nähe und Liebe im Alter. August Zirner und Harald Krasnitzer spielen Bernd und Kurt. Dagmar Manzel ist die Künstlerin Hanne. Dagmar Manzel gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Schauspielerinnen dieses Landes, gefeiert auf den Theaterbühnen, vor allem am Berliner Ensemble, ausgezeichnete Filmschauspielerin und bekannt aus dem Tatort und von der komischen Oper. Ich habe Dagmar Manzel getroffen und mit ihr eingangs über diesen Film gesprochen, der jetzt in die Kinos kommt. Ja, Frau Manzel, Hanne ist eine Frau, die mitten im Leben steht, zugleich aber irgendwie auch so ein bisschen am Stillstand angekommen zu sein scheint, als Künstlerin, als Ehefrau, vielleicht auch biografisch. Was war Ihr erster Zugang zu dieser Figur, zu dieser Rolle?
Ach naja, also es war einfach, als ich das Buch gelesen habe, ich dachte, ich muss das unbedingt spielen. Also die Frau und die Konstellation, die Geschichte dieser Dreiecksbeziehung, die hat mich irgendwie doch sehr inspiriert. Und ja, sie ist in so einer schöpferischen Stillstandphase, würde ich sagen. Und geht eigentlich für sie nicht weiter. Und eigentlich ist es so, die gehen ja beide, mehr oder weniger sind sie denn jetzt in Rente und könnten jetzt alles machen, was man so sich immer vorgenommen hat, wenn man mal Rentner ist in Freiheit. Und irgendwie fallen sie, also er ja nicht, aber fährt sie in so ein Loch, also so ein schöpferisches Loch und kommt irgendwie da nicht mehr raus. Und dann erscheint ihm halt ihr Ex-Mann, was ja erstmal ein großer Konflikt ist, weil sie ja bemerkt, dass er nicht weiß, dass er seit 20 Jahren eigentlich von ihr getrennt ist und denkt noch, er ist mit ihr verheiratet und ist total sauer, weil es ja auch immer einen anderen Mann gibt. Aber auf der anderen Seite öffnen sich bei ihm, auch durch diese beginnende Krankheit, aber öffnet sich bei ihm auf einmal eine Seite, die sie so bei ihm noch nie wahrgenommen hat und die für sie künstlerisch auch erst einmal unglaublich inspirierend ist. Sie fängt auf einmal an, wieder zu arbeiten. Und dann kommt eben halt auch dieses Moment, dass sie sich in ihren Ex-Mann verliebt, obwohl sie ihren Mann ja auch liebt. Weil da auf einmal ein Geschenk von seiner Seite aus kommt, dass sie so nicht von ihrem Mann sozusagen in dieser Beziehung, die auch ein bisschen in Stillstand gekommen ist, erhalten hat. Und letztendlich inspiriert ihr alle und sie inspirieren sich also gegenseitig so. Also das ist wirklich ganz toll geschrieben.
Ja, weil es ist ja auch wirklich dann ein Dreieck. Man könnte jetzt auch mal meinen, dass ihr Mann erstmal eifersüchtig ist, da taucht der Ex-Mann auf. Aber nein, die entwickeln ja auch eine sehr eigene Beziehung zueinander.
Absolut, das ist total schön geschrieben und der Welf hat uns eben halt auch als Schauspieler auch einen richtigen großen Raum gegeben, mehr zu entwickeln, zu erfragen in der Figur, auszuprobieren und war da immer ganz offen und das war irgendwie, war die Konstellation zwischen uns drei noch so toll.
Wie ist das eigentlich, wenn Sie mit so einem jungen Regisseur zusammenarbeiten oder überhaupt mit auch etablierten Regisseuren zusammenarbeiten? Man hat häufig in den Rollen bei Ihnen das Gefühl, dass Sie sowas ganz Eigenes dazu bringen. Ich hatte jetzt gerade auch Gift gesehen im Deutschen Theater. Ach so, und da dachte ich so, das sind irgendwie so zwei spannende Figuren, weil sie ja irgendwie sehr emotional sind, aber gleichzeitig auch wahnsinnig viel Frust drunter liegt, wahnsinnig viel Aggression auch drunter liegt, Wut, Enttäuschung. Und das ist immer so an der Oberfläche und manchmal schwappt es über. Wie legen Sie so eine Rolle an? Also wie viel ist da von Ihnen dann auch drin?
Naja, bei den Rollen, die ich spiele, ist ja immer ein Teil von mir auch. Also ich kann ja nur sozusagen aus meinen Fundus schöpfen und dem, was ich sozusagen über die vielen Jahre durch Erfahrungen und Begegnungen angereichert habe in mir als Erinnerungen, als Bilder, als Stimmungen. Und das sind schon immer sehr kraftvolle, also sehr starke Frauen, die aber eigentlich immer so sich im freien Fall ein bisschen befinden. Ich habe jetzt da auch mit Andi Dresen einen Film gedreht, Alte Liebe, eine Verfilmung von Elke Heinreich. Das ist auch eine Frau wieder, die eigentlich so ihre Ehe hinterfragt und sich hinterfragt und einfach an so einem Punkt ist, wo sie sagt, was ist eigentlich an dem Leben noch lebenswert? Was ist mit mir? Warum komme ich nicht weiter? Warum falle ich so in eine Depression? Und diese Figuren, na klar, interessieren die mich, weil ich natürlich auch in einem Alter bin, Ende 60 jetzt, wo man viele Dinge auch in Frage stellt, wo man Entscheidungen getroffen hat oder Fehler gemacht hat oder Verluste erleben musste, Abschiede oder keine Abschiede erleben musste, mit denen man dann, die man verarbeiten muss. Und das fließt natürlich irgendwie alles in meine Rollen ein. Und gerade weil Sie Gift erwähnen, das spiele ich ja seit 12 Jahren. Wir haben jetzt über 115 Vorstellungen und sind immer noch voll. Und das ist auch für mich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Weil das ist die Frau, die eigentlich beschließt am Anfang des Stückes, so sehe ich das, nicht mehr leben zu wollen. Und die letzte Hoffnung ist der Mann, den sie mal geliebt hat, nach 20 Jahren. Also eigentlich sind es 10 Jahre. Wir spielen es schon so lange, deswegen haben wir mal 20 Jahre ausgemacht. Und hofft, dass er sie rettet. Also ich will gerettet werden, sagt sie. Und er schafft es ja auch, weil er mit ihr redet. Und ja, das Wichtigste im Leben ist letztendlich Freundschaften, Beziehungen zu haben, wo man auch sich die Zeit und das Wertvolle daran erkennt, wie wichtig es ist, sich mitzuteilen und auszutauschen und nicht alles in sich hineinfrisst und die Aggression an alle ablässt. Und das sind immer so spannende Figuren, die tauchen immer wieder auf und irgendwie kommen die zu mir, weil die irgendwo was natürlich mit mir zu tun haben, ist klar.
Ihre Figur macht ja auch irgendwie eine interessante Reise durch. Am Anfang ist sie ja wirklich sehr ablehnend und dann irgendwann bewegt der Ex-Mann was in ihr. Und eine zentrale Frage, finde ich, die der Film ja auch stellt, ist, wem gehört eigentlich unsere Vergangenheit, wenn ein Mensch sie verliert? Mhm. War das auch was, was sie beschäftigt hat?
Naja, klar. Also erst sterben die Eltern, dann sterben irgendwelche Kollegen oder Menschen, mit denen du sozusagen viele Jahre auch beruflich gearbeitet hast. Also ich sehe jetzt meistens die Kollegen noch, immer wenn wir uns bei Trauerfeiern treffen, das ist immer ein trauriger Anlass. Und irgendwann, ja, bist du dann an der Reihe. Also es ist so, du kannst die Kindheit nachher eigentlich, wenn die Eltern nicht mehr da sind, eigentlich nur mit den Geschwistern oder mit Freunden, die dich seit der Kindheit kennen, teilen. Und das wird immer einsamer. Also es besteht immer mehr aus Erinnerungen und nicht gemeinsamen Teilen. Die Hanne ist ja an so einem Punkt, wo sie nicht mehr weiter weiß, wo sie auch verbittert ist und sagt, ich habe jetzt keine Lust, jetzt sagt sie auch noch, ich soll nicht mehr Fahrrad fahren, ich meine, ich kann meine Hand nicht mehr bewegen, dann sitze ich jetzt nur noch zu Hause und so, ja, furchtbar. Also so, du merkst aber, dass die eine Kraft hat, die will irgendwas und die steht aber so auf der Stelle, ne? Die bremst sich selber aus und dann kommt dieser Ex-Mann und gibt dir irgendwie so ein Armblatt und sagt, schön, was du da warst. Und die will ja erst gar nicht, dann findet es irgendwie, oh, das ist so nervig, dieser Mann. Und dann öffnet er einfach so eine Tür, die bei ihr schon längst verschlossen war. Und auf einmal beginnt sie nochmal bewusster zu schauen und zu leben dann und zu arbeiten. Das ist echt toll. Und dann spielen die Erinnerungen doch eine große Rolle, aber in der Hinsicht, dass man sich an das erinnert, was für einen in dem Moment während des Prozesses des Älterwerden hilfreich ist und nicht was so destruktiv ist und zerstört, weil das hat man sowieso. Also und das zeigt er auch durch seine Naivität. Und letztendlich auch, obwohl Demenz ja eine Krankheit ist, wo derjenige mehr oder weniger verschwindet oder du für ihn verschwindest. Er verschwindet nicht, aber die Menschen um ihn herum verschwinden immer mehr. Aber auf der anderen Seite ist er in einer anderen Welt. Und diese Welt ist oft gar nicht da. Die existiert für uns gar nicht, obwohl sie existent ist. Und er öffnet einfach diese Tür und sagt, schau doch einfach mal, schau doch einfach mal hin. Das ist, hat eine große Poesie.
Hanne ist ja auch, wie wir schon besprochen haben, eine Künstlerin, die schaut auf Natur, auf Materialien, auf Verwandlung. Sie als Schauspielerin, inwieweit erschließen Sie auch Ihre Figuren über Klang, über Rhythmus, über Musikalität? Also wie sehr hören Sie eine Rolle, bevor Sie sie spielen?
Das ist eine schöne Frage, weil ich weiß, dass ich, ach, das ist schon ewig her, irgendwann, da habe ich noch gar nicht am Musiktheater gearbeitet. Da war ich nur also am Deutschen Theater und gedreht und so, aber noch nicht Musiktheater gemacht. Und da habe ich irgendwie auch gemerkt, dass so jede Rolle erstmal unbewusst natürlich in einer besonderen Tonhöhe sich bewegt und einen besonderen inneren Rhythmus hat. Also ich sag mal, das Pendel schlägt bei manchen Rollen eben halt wirklich sehr langsam und sehr beständig. Bei manchen ist es unglaublich unruhig und hektisch oder im Staccato fast krankhaft unterbrechend. Und ich baue die Figuren, meine Rollen nicht danach, aber mir ist, ich habe ein Bewusstsein zur Sprache, zur Musik und zum Rhythmus. Das habe ich schon. Ich denke, die Form des Schweigens, des Innehaltens, des Beobachtens, des Ausbrechens, all das ist ja auch Musik. Sprache ist ja Musik. Und deswegen wird es da immer einen bestimmten, also bei mir ein bestimmtes Bewusstsein geben, was Tempo, Klang, Klangfarbe, die Sprache, welche Farbe sie, welchen Klang sie hat, welchen Rhythmus sie hat, wird auch eine Rolle spielen. Aber ich forciere das nicht, aber ich habe eine Bewusstheit darüber.
Ist es deswegen vielleicht auch, warum Sie Musiktheater machen, an der Komischen Oper so sehr sind? Ist das ein Teil des ganzen Spektrums?
Ja, na, ich wusste ja gar nicht, dass ich so singen kann, dass ich, ich bin jetzt 22 Jahre an der Oper, also länger als am Deutschen Theater, also dass ich so singen kann. Ich meine, ich habe immer Gesangsausbildung gehabt und habe natürlich auch im Theater immer wieder die Regisseure gequält, weil ich immer wieder ein Lied singen wollte und so und meine eigenen Lieder haben gemacht und so. Das habe ich schon gemacht, aber dass ich jetzt wirklich dann richtig an der Partitur, an einem ganzen Stück, also ich habe zwei Operninszenierungen jetzt sogar gemacht, also eine Pippi Langstrumpf, eine Hänsel und Gretel Inszenierung, also wo ich mich sozusagen mit der Partitur auseinandersetzen muss und mit der Klangfarbe des Orchesters und mit den Tempis und all das, hätte ich nie gedacht, dass das für mich mal Alltag ist und dass das für mich ein ganz neues Feld gewesen und ich habe das wirklich beackert und beackere das immer noch und es beglückt mich, weil so der direkte Zugang ins Herz ist ja die Musik. Und ich hatte jetzt gerade 2 Konzerte in Zürich und ich habe das wieder gemerkt. Da habe ich eine Verbindung aus meinem Liederbuch, also aus den Texten, was ich über Lieder schreibe, warum ich diese Lieder brauche oder liebe oder warum die mich begleiten. Und dann habe ich die auch zum Teil gesungen. Und immer dann öffnete sich das Publikum so. Also es war irgendwie unglaublich schön. Und am Schluss, am Ende des Liederabends, gibt ein Lied, was ich immer singe von Werner Richard Heimann, Irgendwo auf der Welt. Das ist ein Lied, was mich, weiß ich nicht, seit meiner Kindheit begleitet. Und dann habe ich die Zuschauer aufgefordert, mitzusingen. Und dann hat der ganze Zuschauerraum mitgesungen, weil die sich haben so öffnen lassen an diesem Abend. Und das war wirklich, also das waren wirklich tolle Momente, muss ich sagen. Dafür lohnt sich das.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie unter anderem Hänsel und Gretel an der Komischen Oper inszeniert haben. Was reizt Sie denn an der Inszenierung im Unterschied zum Spielen?
Naja, das ist natürlich meine Fantasie, die irgendwie immer noch nicht auserzählt ist. Ich habe, glaube ich, eine sehr, in vielen Dingen auch eine sehr kindlich orientierte Fantasie. Also meine Fantasie, ich habe so 2 Enkelkinder, also ich liebe das, mit denen zu spielen und für Kinder was zu machen. Also, und da war natürlich Pippi Langstrumpf erstmal ein Geschenk. Ne? Und Hänsel und Gretel, das ist für mich ein Märchen. Ich habe es auch wie ein Märchen inszeniert. Ich wollte auch, dass Kinder da reingehen. Das ist für alte Kinder und für junge Kinder, sage ich immer. Ich habe natürlich durch meine Erfahrung an Theater und an der Oper und was ich alles gesehen und gelesen habe, gibt es natürlich ganz viel, was so in mir als Wissen oder als Bilder ruht. Und ich hatte einfach so eine Lust, das einfach mal rauszulassen irgendwie und damit Menschen zu erfreuen. Und mir macht es großen Spaß, deswegen unten zu sitzen. Das war ja auch eine neue Erfahrung jetzt für mich. den Kollegen zuzuschauen, den Sängern oder den Schauspielern zuzuschauen. Ich stehe sonst immer selber auf der Bühne und dann einfach zuzuschauen und sie zu betreuen oder auch zu sehen, oh, jetzt musste aufpassen, jetzt musste ihn ein bisschen beschützen oder ein bisschen behüten oder oh, war zu wenig Aufmerksamkeit, du hast dich jetzt zu sehr mit jemand anderen beschäftigt. Und so, also auch rein ein bisschen psychologisch, so kommen so meine Mutter- oder Oma-Instinkte durch bei den Kindern. Und das macht mir wahnsinnigen Spaß, also zu inspirieren und abzugeben.
Die Schauspielerin, Sängerin und auch Regisseurin Dagmar Manzel. Sie ist jetzt in dem Film Der verlorene Mann zu sehen. Der kommt am Donnerstag in die Kinos. Ein fataler Fehler, getroffen unter Zeitdruck und seine Folgen. Das dänische Spielfilmdebüt Nachbeben von Zinini Elkington führt mitten hinein in den überlasteten Alltag einer Schlaganfallstation. Im Zentrum steht Alexandra, eine erfahrene Neurologin. Sie trifft eine Entscheidung, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ein Patient stirbt. Der Film erzählt präzise und eindringlich vom sogenannten Second-Victim-Syndrom, von einer psychischen Traumatisierung von medizinischem Personal nach Komplikationen bei Patienten oder eigenen Fehlern. Zinini Elkington ist auf dieses Phänomen gestoßen, nachdem ihre Schwester angefangen hat, als Ärztin in einem Krankenhaus zu arbeiten.
And I thought it was so interesting because that means the first victim is the patient.
Ich fand das so interessant, weil das bedeutet, dass das erste Opfer der Patient ist, der zu Schaden kommt. Das zweite Opfer sind dann die Menschen, die eine medizinische Fehleinschätzung gegeben haben. Bislang kannte ich nur den Mechanismus, ein Arzt hat einen Fehler gemacht. Wer ist dieser Arzt? Wir müssen diesen schlechten Menschen finden und bestrafen. Aber das Second-Victim-Syndrom weist darauf hin, dass es für einen Menschen mit Empathie offensichtlich sehr schlimm ist, wenn man anderen etwas Schlechtes antut. Natürlich fühlt man sich dann selbst schlecht. Und das wollte ich in einem Film untersuchen.
Obviously you will feel bad yourself. And I wanted to explore this through a film.
Und gleichzeitig ist es ja ein moralisches Dilemma, nicht wahr? Als medizinisches Personal stirbt man nicht, wenn man einen Fehler macht. Sieht sich Ihre Figur, die Ärztin, in dieser Situation selbst als Opfer?
No, but that's the thing that I find so interesting is that we have to remember that doctors.
Nein, aber das ist es, was ich so interessant finde. Ärzte tragen jeden Tag eine große Verantwortung. Sie sehen sich selbst als verantwortlich an. Und wenn man verantwortlich ist, kann man nicht das Opfer sein. Das schafft jedoch ein Dilemma, denn man kann trotzdem von einer Tragödie betroffen sein. Aber wenn das eigene Selbstbild das einer starken, verantwortungsbewussten Person ist, wie soll man dann jemals in Worte fassen, wenn man sich verletzlich fühlt? Und was passiert, wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was man glaubt, sich fühlen zu sollen, und dem, wie man sich tatsächlich fühlt? Dann isoliert man sich in diesen Gefühlen. Sie werden zu einem Tabu. Es ist eine komplexe Situation. Es ist wie ein Tropfen im Ozean. Und dann gibt es die Kreise, die sich um die Tragödie bilden.
It's way more complex. It's like a drop in the ocean. And then it's the rings that are forming around the tragedy.
Inwieweit geht es dabei denn um persönliche Verantwortung und wo beginnt das systemische Versagen?
This is something that I thought a lot about when I was writing the script.
Darüber habe ich beim Schreiben viel nachgedacht. Ich war in dieser Vorstellung gefangen, Schuld und Verantwortung zuzuweisen, als wollte ich eine Schlussfolgerung ziehen. Aber dann wurde mir klar, dass ich eigentlich in der Mentalität der Protagonistin gefangen war. Denn auch Schuld ist ein Gefühl. Man kann tatsächlich Schuldgefühle haben, aber das ist nicht dasselbe wie verantwortlich zu sein. Und diese Unterscheidung müssen wir treffen, um die Menschen zu schützen, die in unseren Institutionen arbeiten. Diese Verantwortung sollte meiner Meinung nach bei den Systemen liegen.
Im Film wird es noch komplexer. Es gibt eine Ärztin, die die Vorgesetzte einer jüngeren Ärztin ist. Die hat gerade angefangen und die Jüngere führt die erste Untersuchung des Patienten durch und sie holt eben die ältere Ärztin, weil sie selber unsicher ist. Die ältere Ärztin ist gestresst, weil die Station unterbesetzt ist. Sie guckt nur kurz auf den Patienten und übersieht dabei etwas Wichtiges und der stirbt. Wo beginnt hier die Schuld oder die Verantwortung? Haben Sie die jüngere Ärztin als moralischen Gegenpol konzipiert, als Zeugin, als Mitverantwortliche?
Yeah, I think I'm always very attracted to like these generational gaps.
Mich faszinieren diese Kommunikationslücken zwischen den verschiedenen Generationen. Wir reden unterschiedlich und ich wollte die Kommunikation zu einem wichtigen Bestandteil des Films machen. Aber ich wollte auch zeigen, dass diese junge Ärztin noch mit ihrer eigenen Menschlichkeit verbunden ist, aber auch sehr schnell lernt, dass das nicht gut ist. Sie ist also, wie Sie sagen, gewissermaßen ein Gegenpol zur Protagonistin. Aber ich glaube auch, dass sie zeigt, dass es einen Mittelweg gibt. Man kann gegenüber dem Patienten professionell sein und unter den Kollegen ein Mensch. Diese beiden Bereiche können nebeneinander existieren.
That these two, I don't know, domains, they can exist side by side.
Die Krankenhausumgebung im Film wirkt fast wie eine eigene Figur. Was waren Ihre wichtigsten visuellen Entscheidungen, um dieses Krankenhaus als ein System unter Druck darzustellen?
Like to me, there's been made so many like TV shows that take place at hospitals that it's almost a genre in itself.
Es gibt so viele Krankenhausserien. Das ist schon ein eigenes Genre. Aber für mich entspricht die typische Art, ein Krankenhaus darzustellen, nicht der Realität. Krankenhäuser sind für mich voller Emotionen und sie sind auch sehr existenzialistische Orte, denn hier begegnen wir Leben und Tod. Für mich sind es also nicht diese sterilen, weißen oder blauen Orte. Ich wollte die Emotionen in die Wände einfließen lassen. Und glücklicherweise gibt es in Dänemark ein Krankenhaus, das von dem dänischen Künstler Poul Gernes entworfen wurde. Und es war das einzige Krankenhaus, das sich bei uns meldete und sagte, ihr könnt euren Film hier drehen. Es war also ein glücklicher Zufall, dass ein solches Krankenhaus existierte.
Sie mussten diese Umgebung also nicht selbst erschaffen. Wie hat das die Atmosphäre bei den Dreharbeiten verändert?
Wir haben in diesem echten Krankenhaus gedreht, denn zufällig war der 12. Stock leer, weil er renoviert werden sollte. Um die Renovierung zu finanzieren, hat das Krankenhaus die Etage ein Jahr lang an Filmproduktionen vermietet. Das war glücklicherweise genau das Jahr, in dem wir drehen wollten. Wir sind also jeden Morgen zur Arbeit gegangen, zusammen mit dem medizinischen Personal. Und mir kam es so vor, als ob all diese Gefühle fast durch die Wände zu uns hindurchdrangen.
Zenini Elkington, die Regisseurin des Films Nachbeben, der kommt am Donnerstag ins Kino. Nach einer wahren Begebenheit, based on a true story, das ist ein Satz, den wir am Anfang von Filmen häufig lesen und in den letzten Jahren besonders häufig, denn wahre Geschichten, Geschichten, die schon bekannt sind, etwa als Buch veröffentlicht und im besten Fall auch ein Bestseller, sind beliebt bei ProduzentInnen. In den letzten Monaten gab es viele Beispiele dafür im Kino, von Der Magier im Kreml über den Aufstieg Wladimir Putins aus Sicht eines Beraters, basierend auf einem Bestsellerroman, bis hin zum aktuellen Biopic über Michael Jackson, das derzeit sämtliche Rekorde bricht, trotz schlechter Kritiken und dem Ausklammern der Missbrauchsvorwürfe. Wir wollen diesen Trend im Kino, dieses Based on a True Story, hier in Vollbild aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Und wir beginnen mit einem weiteren aktuellen Film. Am Donnerstag kommt Nürnberg ins Kino. Ein Film über die Nürnberger Prozesse. Die haben vor gut 80 Jahren versucht, 24 Hauptkriegsverbrecher des NS-Regimes für ihre Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen.
Sie befinden sich in einem geheimen Militärgefängnis. Es beherbergt das, was vom Nazi-Oberkommando übrig ist.
Sir, ich bin ein guter Psychiater, aber das hier übersteigt möglicherweise meine Kompetenz.
Regisseur James Vanderbilt inszeniert die Nürnberger Prozesse in seinem neuen Film nicht als großes Gerichtsdrama, sondern vor allem als psychologisches Duell zwischen Hermann Göring und dem amerikanischen Militärpsychiater Douglas Kelly. Grundlage für den Spielfilm ist das Sachbuch The Nazi and the Psychiatrist von Jack L. High, das Kellys Begegnung mit Göring dokumentiert hat. Wie viel neue Erkenntnisse der Film über die Prozesse zutage fördert und wie hier Hollywood abermals Geschichte schreibt, darüber spreche ich mit meinem Vollbild-Kollegen Patrick Wilinski. Patrick, es ist nicht das erste Mal, dass sich das Kino mit den Nürnberger Prozessen beschäftigt. Was ist Nürnberg für ein Film? Ein Gerichtsdrama, Psychodrama oder klassisches Historienepos?
Naja, der Film beginnt schon wie so ein klassischer Hollywood-Geschichtsfilm über das Ende des Zweiten Weltkrieges. Das merkt man schon an den blassen Farben, an diesen historisch akkuraten Kostümen. Schon die ersten Bilder, die riechen förmlich nach 1945. Also wir hören das Fauchen eines Motors, sehen schlammige Stiefel von müden GIs, die von erschöpften Flüchtlingen überholt werden. Der Krieg ist zu Ende und dann hält auf der Straße mitten da ein Riesen-Mercedes und heraus tritt Hermann Göring, fleischig, fett, wie so ein schwerer Pfau und er ergibt sich den GIs, kommt dann ins Gefängnis, dann sehen wir, wie die Nürnberger Prozesse vorbereitet werden und währenddessen lernen wir den zweiten Helden des Films kennen, Douglas Kelly, den Militärpsychiater, der den Befehl bekommt, im Vorfeld der Nürnberger Prozesse lange, ausführliche Interviews mit den Nazis zu führen und vor allem Hermann Göring fasziniert ihn, diese Arroganz, auch seine Intelligenz. Und wie du schon gesagt hast, das ist jetzt nicht eine klassische Rekonstruktion, es ist ein Kammerspiel, ein Film, in dem die wichtigsten Szenen in engen Räumen stattfinden, im Gefängnis, im Verhörzimmer. Und Göring ist immer so der charmante, narzisstische, aber das Monster und der Psychiater eben der neugierige Seelenforscher. Und damit ist der Film zwar sehr nah am Sachbuch, hat auch die Dramaturgie übernommen, denn das Sachbuch ist aufgebaut wie so eine klassische True-Crime-Geschichte. Vanderbilt mischt richtiges Archivmaterial mit fiktiven Dialogen, arbeitet sehr stark mit Thriller-Musik und man spürt, wie sehr zum einen historisches Lehrstück sein möchte, zu sagen, so war das damals. Zum anderen ergibt er sich so der klassischen Hollywood-Spannung. Und am Ende ist das halt wie so ein Western-Duell aufgebaut, nicht wahr? Es ist nur die beiden letztendlich im Zimmer und die Frage, sind die Nationalsozialisten eine Anomalie der Geschichte oder doch nur eine Folge von gesellschaftspolitischer Radikalisierung?
Und funktioniert dieses Duell zwischen Göring und dem Psychiater, zwischen Russell Crowe und Rami Malek, sind die in ihren Rollen auf Augenhöhe?
Naja, das ist wie so vieles in dem Film zwiespältig. Dann merkt man, wie sehr die Komplexität eines Sachbuches eben nicht in die klassische Hollywood-Dramaturgie passt. Denn der Film irritiert so häufig. Allein schon, dass hier alles englische Schauspieler sind, die auch die Nazis spielen. Also man fragt sich auch, ob das heute überhaupt noch nötig ist. Aber Russell Crowe, der spricht im Original sogar Deutsch. Sogar ziemlich gut, wie ich fand, bis er dann einfach ins gute Englisch wechselt. Das sind so Momente, wo man merkt, okay, man schielt auf ein großes Publikum. Ich habe mich aber schon manchmal gefragt, meint ihr das wirklich ernst? Weil mit der Zeit wird klar, dass dieser Russell Crowe eben nicht den klassischen Hermann Göring spielt, den wir aus Geschichtsbüchern kennen. Er hat so schlecht getöntes Haar. Er wirkt so übertrieben gebräunt, wie so ein übertriebener Reality-Star. Also ich hatte das Gefühl, ich sehe hier nicht Crowe, der diesen Göring spielt, sondern mehr so eine Parodie. Eher wirklich wie ein Donald Trump heute, also so ein Typus Machtmensch, den wir aus unserer heutigen Zeit kennen, aus der Politik. Und so viel wie der Film investiert in die Verfälschung von Göring, so wenig Zeit investiert er leider meiner Meinung nach in Rami Malek, der den Seelenklempner spielt. Er hört zwar zu, er notiert, er ringt mit seiner moralischen Ambivalenz, aber leider gehört ihm nicht diese Tiefe, die dieser Film da bräuchte, um mit Crowe mitzuhalten. Dadurch kippt das auch, dieses Duell, ne, in Richtung Göring. Göring ist dann immer der, der irgendwie einen Schritt voraus ist. Wir sind quasi an der Seite des Täters. Das Charisma, dem wir hier verfallen, dem wird nichts entgegengesetzt. Das ist moralisch problematisch. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist das ja auch ein Film, der zeigt, wie hilflos wir heute sind gegenüber von Putin und Trump. Auch ihr Charisma, auch ihr Auftreten zwingt ja letztendlich alle in die Knie.
Also das heißt, der Film will nicht nur zurückblicken, sondern auch was übers Heute sagen.
Ja, also auf eine sehr eigenartige Weise, würde ich sagen, schlägt er diese Brücke zu heute. Er hat die Geschichte sehr stark umgestellt, verdichtet. Das darf man ja auch im Kino. Es gibt da eine, wie ich finde, sehr wichtige Szene mit dem Dolmetscher Howie Triest, der selber jüdischer Flüchtling ist und der zu Kelly einmal sagt, der Holocaust passierte hier in Deutschland, weil die Menschen es hier geschehen ließen. Und das ist so das Manifest des Films. Also Göring und die Nazis werden eben nicht so als abgeschlossenes Kapitel der Geschichte erzählt, sondern als Warnsignal. Ja, der Film versteht, das war Populismus, der charmant daherkam. Und der echte Douglas Kelly, und das erzählt der Film eigentlich nur in der Coda am Ende, der ist nach Amerika zurückgekehrt und hat mit seinen Erkenntnissen permanent eine Mauer der Ablehnung getroffen. Er hat nämlich gesagt, die Nazis waren keine gestörten Einzeltäter. Sie sind entstanden aus Hass und Gewalt aus einer demokratischen Gesellschaft heraus. Und das könnte überall passieren, in den USA. Da bricht der Film leider ab, weil in dem Moment erfahren wir, dass er relativ schnell alkoholkrank Selbstmord begangen hat, der reale Douglas Kelly. Aber ich dachte mir, dass der Film hier versucht, die Gegenwart so stark reinzunehmen, dass Göring wirklich fast gleichgesetzt werden kann mit einem Donald Trump. Das ist schon unverschämt, aber das ist dann doch eine Unverschämtheit, die sich dieser Film erlaubt. Und daher, finde ich, erzählt er wahrscheinlich wirklich mehr über heute als über die realen Nürnberger Prozesse.
Also ein Film, der sehr stark auch aufs Heute guckt, wenn man jetzt auf die Nürnberger Prozesse in der Filmgeschichte schaut. Wie wurden die dargestellt und was sagt es über unsere Zeit aus?
Ja, also die Nürnberger Prozesse sind im Kino eigentlich nie Filme über das reale Nürnberg damals, also außer wenn wir die Dokumentarfilme mal rausklammern. Die Filme erzählen eigentlich immer über die Zeit, in der sie entstehen. Also nehmen wir Judgment at Nürnberg von 1961, vielleicht der bekannteste Film. Der entsteht ja in einer Phase, wo Westdeutschland auch wieder Partner im Westen findet. Ja, der Kalte Krieg überlagert alles. Viele fragen sich, woher kommen denn diese Eliten in diesem Westdeutschland? Vor allem die Amerikaner. Und der Regisseur Kramer sagt einfach, Moment mal, so schnell können wir Westdeutschland vielleicht gar nicht aufnehmen. Es gibt da vielleicht noch Kontinuitäten. Also es ist ein Film, der schon über Mitläufertum, über Verdrängung, über bequeme Ausreden nachgedacht hat. Damals 1961, als Kennedy im Amt war, dann in Amerika nochmal ganz andere Bedeutung hatten. Dann gab es die Miniserie Nürnberg von 2000. Die war dann wieder in einer Zeit, wo wir nach Bosnien, nach Ruanda uns gefragt haben, internationale Straftribunale, wirkt das überhaupt? Gibt es eine globale Rechtsordnung? Das war eine Serie, die wirklich ganz stark gefragt hat, kann die Weltgemeinschaft Massenverbrechen juristisch fassen? Und jetzt, naja, Nürnberg, wie ich schon erwähnt habe von Vanderbilt, ihn interessiert der Täter als Performer, würde ich es formulieren. Göring als Narzisst, als Populist mit Charme. Und das ist natürlich die heutige Angst, die sich da widerspiegelt. Also das autoritäre Denken nicht in alten Uniformen kommt, sondern als Show, als Pose, als Medienfigur. Und das fasst dieser neue Film, finde ich, ziemlich intelligent.
Patrick Wilinski über das Kino und die Nürnberger Prozesse und den aktuellen Film Nürnberg von James Vanderbilt. Der kommt am Donnerstag ins Kino. Ein Film, der in den Trend passt, Filme zu produzieren, die auf wahren Begebenheiten basieren und oder auf einer Sachbuchvorlage, wie hier das Buch The Nazi and the Psychiatrist von Jack L. Hay. Based on a true story, dieser Satz gehört zu den wirkungsmächtigsten Versprechen des Kinos. Er steht für Authentizität, für Nähe zur Wirklichkeit und wird oft gerade dann eigentlich interessant, wenn Filme beginnen, sich von den realen Ereignissen zu entfernen. Der Journalist und Herausgeber Wolfgang Wissler hat sich in dem Band Based on a True Story, Filme nach wahren Begebenheiten und die Wahrheit dahinter, genau damit beschäftigt. Gemeinsam mit anderen AutorInnen analysiert er Filme von Klassikern bis zu aktuellen Produktionen und fragt, wo endet die historische Vorlage und wo beginnt die Dramaturgie? Denn das zeigt sich immer wieder, das Leben liefert zwar die Stoffe, aber es hält sich nicht an die Regeln des Erzählens. Figuren werden zugespitzt, Ereignisse verdichtet, Perspektiven verschoben und manchmal auch ganze Wahrheiten neu erfunden. Was also passiert, wenn Wirklichkeit auf Kino trifft? Darüber spreche ich mit Wolfgang Wissler. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Burg.
Herr Wissler, Sie erzählen im Vorwort von Ihrer Begegnung mit dem Extrembergsteiger und Autor Heinrich Harrer, dessen Leben im Film Sieben Jahre in Tibet von Jean-Jacques Annaud 1997 verfilmt wurde. Und wenn es um die Frage geht, wie genau der Film sich an die, in Anführungszeichen, Wahrheit gehalten hat, zitieren Sie Harrer mit dem Satz, das ist Hollywood, da muss es eine Entwicklung geben. Also das heißt, wenn jetzt selbst jemand wie Harrer, bei dem es um die eigene Geschichte geht, diese Fiktion, diese Konstruktion akzeptiert, ist diese erzählerische Zuspitzung vielleicht notwendiger Bestandteil des Kinos oder schon der Punkt, an dem Wahrheit systematisch umgebaut wird?
Also ich würde sagen, Zweiteres. Es wird sicher in jedem Film, den wir unter die Lupe genommen haben für unser Buch, wurde auf irgendeine Weise umgebaut. Wahrscheinlich geht es gar nicht anders. Und um nochmal zurückzukommen auf Heinrich Harrer, das hat mich einfach fasziniert, wie er da saß in einer Seelenruhe. Es war im Winter in Kärnten in Österreich, wie er in einer Seelenruhe erzählt hat, wie er toll er den Film findet, wie toll es ist, dass die Anliegen der Tibeter groß zur Sprache kommen und wie zauberhaft Brad Pitt in der Rolle wäre, also in der Heinrich Harrer Rolle. Und ich dachte, sitzt er hier wirklich mit Heinrich Harrer und der erzählt ja jetzt alles, was an dem Film nicht stimmt, dass es die Liebesgeschichte nicht gegeben hat. Und dann dachte ich irgendwann, ja, Herr Harrer, aber in dem Film kommen Sie ja nun wirklich nicht immer gut weg. Ich denke an die Szene auf der Flucht mit Ihrem Partner Peter Aufschneider, den Sie zwingen, eine Uhr zu verkaufen, obwohl Sie drei im Rucksack haben. Da kommen Sie also egozentrisch, egoistisch, arrogant rüber. Und dann kam eben dieser Satz, das ist Hollywood, Da muss es eine Entwicklung geben. Das hat mich damals angefixt für das Thema. Und seitdem beschäftigt mich das immer mal wieder, zu sehen, was ist denn nun die wahre Geschichte und was hat Hollywood oder wer auch immer aus dem Thema gemacht.
Das Leben, schreiben Sie, liefert zwar die besten Geschichten, aber hält sich eben nicht immer an dramaturgische Regeln. Das heißt, was genau fehlt denn der Realität aus Sicht des Films? Was muss man machen? Warum funktioniert er nicht oft nicht eins zu eins auf der Leinwand?
Ja, also da gibt es sicher viele Beispiele. Zum Beispiel braucht natürlich jeder Film in irgendeiner Weise eine Heldin, einen Helden oder zumindest eine positive Figur. Und wenn es die nicht gibt, ich nehme zum Beispiel den Film Eden über die Galapagos-Affäre 1934, da gibt es eigentlich keine sympathische Figur. Und im Prinzip sind alle, die diese Geschichte dieser Aussiedler auf der Galapagos-Insel Floriana überlebt haben, in irgendeiner Weise verdächtig, mordverdächtig, totschlagverdächtig, wie auch immer. Der Fall ist nicht geklärt. Trotzdem muss man ganz klar sagen, es gibt keine sympathische Figur. Und trotzdem musste sich in dem Fall Ron Howard, unser Drehbuchautor, bemühen, zumindest die Frau Widmer aus der Schusslinie zu nehmen. Und das haben sie zum Beispiel in dem Fall gemacht, indem sie einfach eine Zeugenaussage kommt von jemand anderem als im Original. War es Frau Widmer, die diese Aussage gemacht hat. Im Film ist es jemand anderes, der eh schon verdächtig ist. Und auf diese Art und Weise ist die Frau Widmer reingewaschen, kann man sagen. Man kann sagen, es ist die Figur im Film, mit der man sich identifizieren kann, wo das Publikum auch sagt, na gut, wenigstens ein anständiger Mensch in der Geschichte.
Genau, also moralisch müssen die Figuren eindeutiger sein als in den Quellen. Viele Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen, arbeiten auch mit Leerstellen, also mit dem, was nicht überliefert ist. Ist das dann der Raum, in dem Fiktion entsteht? Und wie legitim ist es, wenn es doch aber um wahre Begebenheiten geht?
Ich halte es schon für legitim. Es gibt vieles, wo man natürlich fiktiv eingreift. Ich denke jetzt an Bohemian Rhapsody, als Freddie Mercury seinen Bandkollegen vor dem Auftritt der Band Queen beim Live Aid Konzert sagt, dass er an AIDS erkrankt sei. Das ist zum Beispiel eine Situation, die es nicht gegeben hat. Freddie Mercury hat es nicht gesagt. Aber es ist natürlich in dem Film notwendig, um die Spannung zu erhöhen für den Höhepunkt des Films, nämlich das Konzert im Wembley Stadium, dieser fantastische, sagenhafte Auftritt.
Ja, also weil Sie gerade bei Bohemian Rhapsody sind, es gibt ja viele dieser Biopics. Wir haben letzte Woche in der Sendung auch über Michael gesprochen, neues Biopic, was gerade angelaufen ist, wo es ja vorher sehr, sehr viel Kritik daran gab, weil die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Michael Jackson komplett ausgeblendet werden und man sich ja auch fragt, die ProduzentInnen, die dahinter stehen, welches Interesse haben die daran, dass genau das eben ausgelassen wird. Aber die Frage ist ja, die Leute gehen ins Kino, der Film bricht schon alle Rekorde. Warum scheint genau diese Auslassung, diese teilweise Verzerrung, warum scheint es viele Zuschauerinnen und Zuschauer kaum zu stören?
Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht so richtig. Also in dem Fall die Bereitschaft zur Bewunderung eines Musikstars oder eines Helden doch größer als die moralischen Bedenken. Gerade bei Michael Jackson sicher ein sehr bedenklicher Fall. Also offenbar ist da das, ja, das Unterhaltungsbedürfnis und das Bedürfnis der Bewunderung doch größer.
Da geht es jetzt um Popstars. Sie beleuchten auch einen Film wie Oppenheimer, wo es ja um eine historisch sehr gut dokumentierte Figur geht, deren Handeln aber politisch, wissenschaftlich, moralisch extrem komplex ist. Viele Filme lösen es, indem sie Konflikte sehr stark personalisieren. Wird Geschichte aus Ihrer Sicht dadurch zugänglicher oder verschiebt sich der Blick dann dadurch zu sehr auf individuelle Dramen und weg von den strukturellen Zusammenhängen?
Also es kommt natürlich ganz auf den Film an. Ich würde sagen, bei Oppenheimer ist es in Ordnung, weil die ganzen Probleme, die ganzen moralischen Bedenken, die ganzen großen Fragen, die damit zusammenhängen, wirklich auch sehr gut dargestellt werden, weil der Film auch sehr gut recherchiert ist. Wobei es auch da sicher Szenen gibt, wo Christopher Nolan das Bild des amerikanischen Helden auch gegen die Faktenlage verteidigt. Aber es ist generell ein sehr gut recherchierter Film, ein sehr vielfältiger Film, wo nun wirklich dargestellt wird, um was es geht. Das moralische Dilemma auch ganz klar herausgearbeitet wird. In dem Fall würde ich sagen, ist es in Ordnung bei Oppenheimer. Es gibt andere Filme, da haben Sie natürlich recht, da ist es mir zu sehr an der Person, da ist es sicher bedenklich.
Welche zum Beispiel? Fällt Ihnen da was ein?
Ja, im Prinzip auch schon an Schindlers Liste zum Beispiel. Also jetzt einen Deutschen zum Helden der Geschichte zu machen, ist natürlich schwierig. kann ich sehr gut verstehen, dass es dagegen Bedenken gab, obwohl ich es für einen guten, wichtigen Film halte. Aber ich denke, da ist es schon sehr an der Person entlang, an der Entwicklung, an dieser Heldengeschichte, dieses anfänglichen Kollaborateurs, der sich dann vollkommen wandelt. Also da sehe ich es ein bisschen schwierig an zum Beispiel.
Gerade bei Schindlers Liste geht es ja eben um komplexe Themen. Es geht um den Holocaust, es geht um unser kollektives Gedächtnis. Und die Frage ist ja, inwiefern Filme auch prägen, wie wir historische Ereignisse erinnern. Also inwieweit wird Kino zu einer Art Geschichtsschreiber? Und wenn ja, wie subjektiv ist diese Geschichtsschreibung?
Also wird es natürlich im Fall Schindlers Liste ganz klar. Wenn es um KZ-Lagersituation geht, wird man das Bild aus Schindlers Liste haben. Man wird die Baracken sehen natürlich, das ist klar, das prägt sich ein. Das sind Bilder, die bleiben werden und die das Geschichtsbild prägen. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, ich würde sagen, im Fall Schindlers Liste sind es sehr, sehr eindringliche Szenen, die man kaum aushalten kann zum Teil. Insofern sicher in dem Fall berechtigt, in anderen Fällen nicht. Unbedingt. Ich habe kürzlich einen Film gesehen über Vlad Tepes, einen rumänischen, das ist ein grauenvolles Geschichtsbild. Es ist vollkommen falsch, was da gezeigt wird und vollkommen von der Propaganda gefüttert. Das geht nicht.
Einige Beiträge im Buch, also etwa zum Olympia-Attentat 72, zeigen, dass Filme sich bewusst auch auf eine bestimmte Perspektive beschränken. Zum Beispiel die der Medien in September 5. Ist das für Sie eine ehrlichere Form des Erzählens, weil der Film dann auch die eigene Begrenzung mit offenlegt?
Also gerade September 5 ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass er wirklich ja auch nicht vorgibt, das große Ganze zu erfassen, sondern eben wirklich ganz klar sagt, es geht hier um die Entscheidung dieses Sportreporter-Teams, das plötzlich über einen Terroranschlag berichten muss. Und das im kleinsten Raum ausdiskutiert wird, in diesem kleinen Studio, finde ich wesentlich ehrlicher, ja.
Sie ergründen ja Filme aus der ganzen Filmgeschichte, schreiben auch im Vorwort, dass Sie gerade jetzt auch welche aus jüngerer Geschichte noch mehr beleuchten wollen. Ist Ihnen denn auch aufgefallen, dass dieser Trend zu Filmen, die auf wahren Begebenheiten beruhen, dass es da deutlich einen Boom gibt?
Ja, absolut. Also inzwischen kommt es mir so vor, gefühlt in jedem zweiten Film, den ich sehe, steht irgendwo drunter based on a true story oder beruht auf einer wahren Begebenheit. Und es ist mir auch erklärlich, weil natürlich, wenn man einen Tatort-Krimi guckt zum Beispiel oder einen Thriller im Kino, denkt man, ja gut, es ist halt Film, ist halt ausgedacht. Aber wenn man sich dann vorstellt, es ist wirklich jemandem passiert, ja, das ist eine ganz andere Wirkungskraft. Ich bin mir auch sicher, oder das ist ja klar, dass in vielen Filmen dieses Label quasi nicht ganz korrekt ist. Ne? Das ist auch eine sehr gute Art der Werbung ist für einen Film. Ne? Aber grundsätzlich denke ich, wenn man den Leuten sagt, hör mal, das ist eine wahre Geschichte, steigen die ganz anders ein.
Wir werden diesen Boom dieser Based on a True Story Filme auch gleich nochmal genauer beleuchten. Aber zum Schluss an Sie die Frage, wenn heute Based on a True Story eingeblendet wird, sollten wir das als Einladung verstehen oder als Warnhinweis?
Ja, eher schon mal als Warnhinweis. Also auf jeden Fall als Warnhinweis, vorsichtig zu sein, was mir jetzt da präsentiert wird. Ist es denn nun wirklich die wahre Geschichte oder ist 50% erfunden oder sind 80% erfunden? Also man sollte sich da nicht vollkommen mit reinziehen lassen. Es gibt ja auch in unserem Buch viele Beispiele für Dinge, die schlicht und ergreifend nicht stimmen. Also Beethovens Liebegeschichte zu seiner Schwägerin hat es so sicher nicht gegeben. Oder zum Beispiel Meuterei auf der Bounty, diese große Liebe zwischen Fletcher Christian und der Tochter des Häuptlings ist auch eine reine Erfindung. Und von Pocahontas ganz zu schweigen. Und Based on a True Story ist dann wirklich ganz, ganz klein zu schreiben.
Der Band, über den wir gesprochen haben, heißt Based on a True Story, Filme nach wahren Begebenheiten und die Wahrheit dahinter. Er ist im Schüren Verlag erschienen, 168 Seiten, kosten 20 Euro. Und ich habe darüber gesprochen mit dem Herausgeber, mit Wolfgang Wissler. Vielen Dank, Herr Wissler.
Herzlichen Dank, war mir eine Freude.
Wir sprechen hier in Vollbild über den Boom der Filme und Serien, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Dieser Trend hat in der Film- und Fernsehbranche zugenommen. Die Krise der deutschen Filmwirtschaft hat es befeuert. DrehbuchautorInnen beklagen, dass originäre, neue Stoffe kaum noch umzusetzen sind. Alle Produktionen setzen auf bekannte Stoffe. Christian Berndt über die Kreativkrise in der deutschen Filmwelt.
Das Maxton Hall College ist nicht einfach eine Schule. Es ist eine der Schulen. James Beaufort verkörpert alles, was an der Welt der Reichen nicht stimmt. überdimensioniertes Privileg, Arroganz und Ignoranz.
Ruby stammt aus kleinen Verhältnissen und ist dank eines Stipendiums auf dem Elite-College Maxton Hall. Zunächst hasst sie den reichen Schnösel James Beaufort, aber dann funkt es zwischen beiden und das Aschenputtel findet seinen Prinzen. So simpel wie es klingt, ist die Streaming-Serie Maxton Hall auch gestrickt, aber sie erlebte 2024 den bis dahin besten Start einer nicht-amerikanischen Serie auf Prime Video.
Maxton Hall ist ein sehr berühmtes und sehr, sehr erfolgreiches Beispiel einer Verfilmung von einer Young Adult Buchreihe. Und das kann tatsächlich sehr gut funktionieren, weil wir es hier ja wirklich mit einer Leserschaft zu tun haben, die sehr groß ist und die dementsprechend auch mit viel Aufmerksamkeit eine Verfilmung verfolgt.
Young Adult geht nicht nur auf den Buchmarkt, sondern auch beim Film und bei Serien durch die Decke, so der Dozent für Drehbuch an der Filmuniversität Babelsberg, Timo Gößler. Bestseller-Verfilmungen gab es im Film zwar schon immer, aber angesichts der wirtschaftlichen Krise der internationalen Filmwirtschaft sei es momentan schwieriger, neue und originäre Stoffe für Filme und Serien anzubieten.
Wenn es schwierig wird im Markt, wenn weniger produziert wird, dann gucken natürlich alle, was ist das geringste Risiko. Und dann ist es so, dass natürlich Vorlagen eine deutlich bessere Chance haben, einfach weil sie den Beweis schon angetreten haben, dass sie funktionieren. Zum Beispiel im Buchmarkt, weil sie da vielleicht ein Bestseller waren oder weil es als True Crime schon eine gewisse Aufmerksamkeit hatte. Und das macht es dann schwerer, originäre Stoffe unterzubringen.
Im Moment dominieren Bestseller und True Crime, ein Genre, das durch Podcasts zusätzlichen Aufwind bekommen hat. Der große Serienboom mit aufwendigen Produktionen wie Game of Thrones ist vorbei und für Experimente ist es auch keine gute Zeit, wie der Drehbuch- und Romanautor Orkun Ertener feststellt.
Ich habe zum Beispiel vor gar nicht so allzu langer Zeit eine sehr nette Absage von einem großen Streamer bekommen für ein Projekt, das ich jetzt auch verwirklichen an anderer Stelle, wo die Qualität sehr gelobt worden ist und des Stoffes, der vorliegenden Texte und so weiter und aus verschiedenen Gründen abgelehnt worden ist, die auch zum Teil nachvollziehbar waren. Aber der schöne Satz darunter war, es gibt ja auch keine IP.
Also keine bekannte Marke hinter dem Stoff. In den 2000er Jahren konnte Ertener noch Projekte wie die ZDF-Krimiserie KDD Kriminaldauerdienst realisieren, die von Kritikern für ihre wegweisende Erzählweise gelobt wurde. Die Süddeutsche Zeitung nannte sie 2010 die innovativste Fernsehserie der vergangenen Jahre. Bei seinem aktuellen Projekt erlebt Ertener, dass Innovation gerade weniger gefragt ist.
Ich kann es aus meiner eigenen Arbeit sagen, dass das, was ich jetzt gerade mache, da schon der Wunsch ist, wir würden gerne ein Lagerfeuer haben. Wir möchten gerne, wenn wir das machen, dann für alle erzählen. Wir würden gerne für die Jungen erzählen und für die Älteren erzählen. Und wir möchten vielleicht ein bisschen weniger spitz sein und vor allen Dingen verständlich auch sein. Also das bedeutet nicht flach, aber das ist eine große Herausforderung, dass man einerseits so erzählt, dass es einem selber Spaß macht und andererseits trotzdem guckt, dass man auch versucht, möglichst viele Menschen mitzunehmen.
Die Krise, meint Ertener, kommt ausgerechnet in einer Zeit, in der viele sehr gute Autorinnen und Autoren auf den Markt drängen, weil sich die Ausbildungsmöglichkeiten in den letzten Jahren immer weiter verbessert hätten. Ertener hat 2018 Kontrakt 18 mitbegründet, die Initiative, die dem Drehbuch zu größerer Bedeutung bei Film- und Serienproduktionen verhelfen sollte.
Wir hatten früher die Situation, dass es Regiefassungen gab, das heißt, das Buch ist irgendwann abgegeben worden und der Regisseur hat eine Regiefassung gemacht. Das haben wir heute in der Regel nicht mehr. Es nennt sich Drehfassung und der Autor verantwortet das Drehbuch von Anfang bis zum Schluss. An dieser Stellenwert des Autors, der Autorin, ist in den letzten Jahren wirklich gewachsen.
Die Drehbucharbeit hat sich in den letzten Jahren auch immer weiter professionalisiert, so Ertener. Dazu hat das Modell des Writers Room mit beigetragen, meint Timo Gößler.
Im Lauf des Serienbooms haben sich massiv Writers Rooms als Entwicklungsmodell durchgesetzt. Das ist ein Arbeitsmodell, das aus den USA eben kommt. Das gemeinschaftliche Entwickeln von Serien macht einfach in einem Writers Room mit Abstand am meisten Sinn. Und viele, viele Menschen in der Branche haben das schon auch verstanden. Und gerade bei den jungen FilmemacherInnen, AutorInnen ist es so, dass da sehr, sehr viele sich eigentlich nur eine Arbeit im Writers Room vorstellen können bei einer Serie.
Innovative deutsche Serien wie zum Beispiel Schwarze Früchte von 2024 wurden im Writers Room geschrieben, sagt Gößler. In der momentanen Krise heißt das allerdings überall Kosten sparen und so scheinen auch die Writers Rooms reduziert zu werden. Die Krise kommt aus kreativer Perspektive genau zur falschen Zeit, da sind sich Gößler und Ertener einig. Denn jetzt könnten die Früchte der Drehbuchentwicklung aus den letzten Jahren voll zum Tragen kommen, aber gerade setzt man lieber auf Bewährtes.
Christian Berndt über den Boom von Filmen und Serien, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Love Me Tender heißt ein Film, der ebenfalls auf einem Bestseller beruht, der autobiografisch geprägten Erzählung von Constance Debray. In der Verfilmung der französischen Regisseurin Anna Cazenave-Combé spielt Vicky Krieps die Anwältin Clémence. Clémence trennt sich von ihrem Mann und will zu sich finden. Dazu gehört auch, dass sie ihrem Interesse an Beziehungen mit Frauen nachgehen will.
Moi, j'ai des histoires avec des filles. Des histoires d'amour.
Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu sois heureuse.
Was sich erst ganz entspannt anlässt, entwickelt sich schon bald zu einem Drama. Der Ex beantragt das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn, den 8-jährigen Paul. Love Me Tender kommt am Donnerstag ins Kino. Premiere hatte der Film im letzten Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes. Dort auf einer etwas windigen Terrasse habe ich die luxemburgisch-deutsche Schauspielerin Vicky Krieps getroffen. Eine Schauspielerin, die seit ihrem internationalen Durchbruch in Der seidene Faden von Paul Thomas Anderson immer wieder in großartigen Filmen mitspielt, zum Beispiel auch als Kaiserin Elisabeth in Corsage. Diese Rolle in Love Me Tender wollte Vicky Krieps unbedingt spielen und sie hat mir eingangs erzählt, warum.
Also das hat mit dem Drehbuch zu tun und dann mit dem Buch. Das alles basiert auf einem Buch, das heißt Love Me Tender von Constance Debray. Und für mich eines der schlagfertigsten Bücher, die ich also in den letzten 10 Jahren gelesen habe. Also ich habe schon beim Drehbuchlesen eine gewisse Ehrlichkeit gespürt in der Sprache, die da wie so ein ätherisches Öl, da die aus diesem da so rausgedrungen ist. Eine Ehrlichkeit, die ich, glaube ich, immer suche mein Leben lang und die nicht viele Leute überhaupt den Mut haben zu leben und auch nicht den Mut haben auszusprechen. Und darüber geht der Film auch am Ende. Es ist eine Frau, die den Mut hat, aus ihrer Rolle, die man ihr gegeben hat, als Mensch und als Mutter und als Frau rauszutreten, in eine Rolle als Mensch, die sie gerne einnehmen möchte und für diese Freiheit einen Preis bezahlt.
Und man sieht sie ja sehr viel, wie sie dann versuchen, in diesem System, in das sie reinrutscht, nämlich das der Gerichte, das der Einrichtungen, um das Sorgerecht wiederzubekommen, also wie sie mit diesem Druck umgehen muss, weil sie muss erstmal beweisen, dass sie nicht psychisch labil ist. Wie schwierig war es, eine Frau in diesen Stresssituationen zu spielen, eine Frau, die ja immer versucht, ruhig zu bleiben?
Ja, das war tatsächlich das Schwerste daran. Ich habe auch, glaube ich, 2 Monate gebraucht, um meinen Körper wieder so benutzen zu können wie vorher, weil dieser Schmerz, den sie in sich trägt und den sie ja nicht rauslassen kann. Sie darf ja nicht dagegen gehen, weil dann verliert sie jegliche Chance, das Kind überhaupt wiederzusehen. Und das ist wie so ein jahrelanger Kampf im Stillen, wie so ein Luftanhalten eigentlich. Witzigerweise ähnlich wie andere Filme von mir. Also Corsage habe ich auch immer so beschrieben. Hat sich auch so angefühlt, dieses Luftanhalten. Und ich glaube, dass viele Frauen über die letzten Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrtausende diese Luft anhalten mussten und oft den Schmerz spüren mussten, was passiert, wenn man sich traut, den Mund aufzumachen oder halt da rauszutreten, was von einem verlangt wird.
Corsage von Marie Kreuzer, genau, wo sie Kaiserin Elisabeth gespielt haben. Als Schauspielerin beschäftigen sie sich ja professionell viel mit anderen Lebenswelten. War es in diesem Fall hilfreich oder vielleicht extra schwierig, selber Mutter zu sein, also selber Erfahrungen zu haben?
Also beides. Das ist natürlich, warum mich dieser Text berührt hat und warum die Härte, von der die Leute sprechen, die da drin sei, ich nicht so gespürt habe. Also ich habe diese Frau und auch das Buch eher so gelesen, dass das alles für mich sehr logische Reaktionen waren auf etwas. Wie sie am Ende, da lässt sie los. Also sie lässt ihr Kind eigentlich los, aber lässt ja eigentlich damit den Kampf los. Und das heißt, ich konnte den Film überhaupt nur so gut verstehen, weil ich selber das erlebt habe, dass ich gemerkt habe, als ich Mutter wurde, wurde mir gesagt, so, jetzt musst du die Rolle der Schauspielerin verlassen und die Rolle der Mutter annehmen. Und das wollte ich nicht. Und es war auch so, dass ich oft viel Kritik erfahren habe, sei es von dem Vater, sei es von den Menschen drumherum, die Lehrer in der Schule, die das kritisiert haben. Und das ist genau der Punkt auch in dem Buch. Nicht nur, dass ich arbeite oder sage, ich möchte eine Karriere machen, gleichzeitig, indem ich Mutter bin, sondern auch noch Kunst. Also noch nicht mal etwas, wo ich viel Geld mit verdiene und wo ich sagen kann, ich verdiene so viel Geld, dass ich dafür das und das kaufen kann. Nein, weil ich an etwas glaube und weil ich finde, dass ich das, was ich da finde und diese Ehrlichkeit meinen Kindern wiedergeben kann und meinen Kindern etwas schenken kann, was viel wertvoller ist, als irgendeine Rolle der Mutter zu spielen, sondern eine Ehrlichkeit. Und dafür wird sie so kritisiert. Und das konnte ich natürlich verstehen, indem ich Mutter bin. Und gleichzeitig habe ich wahrscheinlich deshalb so gelitten. Also ich glaube, meine Zeit am Set damit verbracht, mich um den Jungen zu kümmern und dass es ihm gut geht und alles zu machen, dass er in jeder Szene keinen Schmerz fühlt oder das nicht merkt, dass ich traurig bin. Und genau diesen Kampf, den durchsteht sie ja auch.
Sie sind in 4 Sprachen mindestens zu Hause, im Deutschen, im Englischen, im Französischen und im Luxemburgischen. Wenn man sich ihre Filmografie ansieht, dann wechseln sie zwischen den Ländern immer wieder hin und her. Sie haben, wie schon erwähnt, Kaiserin Elisabeth gespielt in Corsage, dann mit Emily Artef gearbeitet, haben im Western von Viggo Mortensen The Dead Don't Hurt gespielt, jetzt in einer französischen Produktion. Warum ist es Ihnen wichtig, in verschiedenen Sprachen und Ländern und auch Genres zu arbeiten?
Ich glaube an die Völkerfreundschaft. Nein, aber Europa. Und ich liebe diese Möglichkeit, dass man das darf. Das hat auch damit zu tun, dass ich mir das sehr früh einfach genommen habe. Also mir wurde gesagt, als ich anfing, nein, du hast zu viel Akzent im Französischen. Oder sogar, als ich aus Luxemburg kam, war mein Akzent im Deutschen auch nicht gut genug. Und also immer hörte ich die ganze Zeit, es geht um den Akzent. Und man muss dann einen Coach nehmen und den Akzent perfekt trainieren. Und ich sah das überhaupt nicht ein, weil ich fand, das ist Teil meiner Identität und auch Teil unserer aller Identität, weil wir in einer Welt leben, wo immer mehr Sprachen gesprochen werden und immer mehr Akzente zu hören sind. Und wenn dadurch eine gewisse Merkwürdigkeit entsteht der Figur, eine Entrücktheit, dann ist es ja genau die Entrücktheit, die ich suche in meiner Arbeit. Es geht mir darum, Menschen zu zeigen, die echte Menschen sind. Und die echten Menschen sind meistens mehr entrückt als hingerückt. Also, ja.
Gleichzeitig scheinen Sie sich ja auch dem deutschen Filmschaffen sehr verbunden zu fühlen. Sie sind Präsidentin der Deutschen Filmakademie zusammen mit Florian Gallenberger. Vielleicht eine große Frage, aber was wünschen Sie sich für den deutschen Film?
Also irgendwie mehr Ehrlichkeit, weil ich finde, dass die deutsche Sprache, immer wenn ich sie spreche und immer wenn ich sie höre, trägt eine unglaubliche Kraft in sich. Und komischerweise spüre ich das nicht in den deutschen Filmen, sondern oft so eine verwaschene Unehrlichkeit, weil man sich nicht traut vielleicht, weil man Angst hat, es falsch zu machen. Das geht los mit der Finanzierung, mit den Drehbüchern. Die werden geschliffen und damit die irgendjemandem gefallen. Da gibt es 5 Personen, die mitreden und alle wollen irgendwie gehört werden. Und dieses Gefallen wollen, wahrscheinlich kommt das daher, dass wir Angst haben, aus der Geschichte heraus, ne, falsch verstanden zu werden oder dass man auf der falschen Seite stehen würde. Oder das macht schon alles Sinn. Aber ich wünsche mir das einfach für das deutsche Kino, weil ich glaube, dass das möglich ist. Und wenn ich mit den Leuten rede und wenn ich sehe, wer diese Menschen sind, das ist alles da. Wir haben ganz, ganz tolle Filmemacher in Deutschland. Aber aus irgendeinem Grund ist da so der Deckel drauf.
Das sagt die luxemburgisch-deutsche Schauspielerin Vicky Krebs. Sie ist ab kommender Woche in dem französischen Spielfilm Love Me Tender von Anna Casanave-Combi zu sehen. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg.